Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Papst Franziskus hat in der Affäre um den Limburger Bischof Thebats van Elst eine erste Entscheidung getroffen. Er verordnete dem umstrittenen Geistlichen eine Auszeit, ließ dessen weitere Zukunft aber offen. Formell bleibt Thebats van Elst, dem im Zusammenhang mit dem Bau seiner Residenz Verschwendung und Verschleierung vorgeworfen wird, im Amt. Die Geschäfte im Bistum übernimmt aber vorübergehend der bisherige Wiesbadener Stadtdekan Rösch.
Roma locuta, Rom hat gesprochen, aber die Sache nicht beendet. Mit keinem Wort erwähnt Papst Franziskus bei der heutigen Generalaudienz die Causa Thebats van Elst. Aber die Erklärung des päpstlichen Presseamtes zeigt, dass Franziskus die Probleme in Limburg sehr ernst nimmt. In der jetzigen Situation könne Thebats van Elst seinen bischöflichen Dienst dort nicht wahrnehmen. Der umstrittene Würdenträger, der noch am Montag dem Papst seine Sicht der Dinge vortragen durfte, erhält eine Auszeit. Vatikanexperten wie Marco Politi sprechen sogar von Exil.
Das Exil ist ein Signal. Das bedeutet, dass der Papst nicht zufrieden ist. Das bedeutet, dass dieser ganze Skandal nicht explodieren durfte. Und dass ganz bestimmt der Bischof von Limburg nicht so gehandelt hat, wie es der Papst wünschte.
Einstweilen wird in Limburg der zukünftige Generalvikar Wolfgang Rösch die Geschäfte führen. Papst und Vatikan warten auf jeden Fall den Bericht der Untersuchungskommission der Deutschen Bischofskonferenz ab.
Der Papst nimmt Anteil und will jetzt die beste Entscheidung für Limburg. Er will auch die beste Entscheidung für den Bischof, die da heißt, wo hat jetzt genau das stattgefunden? Wo sind die Fehler gemacht worden? Wer hat Verantwortung? Und ich glaube, eine Schnellentscheidung wäre dem überhaupt nicht gerecht geworden.
Papst Franziskus will Druck aus dem Kessel nehmen und Beteiligten wie Beobachtern die Möglichkeit geben, wieder zu Sinnen zu kommen. Er kommt aber auch seiner Fürsorgepflicht nach, die er gegenüber einem Bischof hat. Die Entscheidung kann aber auch als Machtwort verstanden werden, dass er sich weder von der öffentlichen Meinung noch von den Medien unter Druck setzen lässt, auch wenn dieser Druck noch so groß ist.
In Deutschland ist die Entscheidung des Papstes von vielen in der katholischen Kirche begrüßt worden. Mehrere Bischöfe sprachen von der Möglichkeit, eine neue Gesprächsbasis zu schaffen und die aufgeheizte Stimmung zu beruhigen. Kritiker des Limburger Bischofs zeigten Verständnis für die Entscheidung im Vatikan. Es gab aber auch enttäuschte Stimmen.
Der Limburger Dom ist als Ausflugsziel dieser Tage so beliebt wie selten zuvor. Viele kommen, um selbst einen Blick auf die umstrittenen Neubauten zu werfen. Die Nachricht aus Rom, dass der Bischof eine Auszeit nehmen soll, seine Zukunft aber vorerst offen bleibt, trifft hier auf Unverständnis.
Die Leute sind so verärgert, dass das jetzt weitergeht und viele oder noch mehr Leute wahrscheinlich die Kirche verlassen.
Hier kriegt er keinen Fuß mehr am Boden. Das geht nicht mehr.
Die Bevölkerung möchte ihn nicht mehr haben. Und ich glaube, auch wenn er hier Messe hält, wird niemand in die Kirche kommen.
Auch das Domkapitel des Bistums Limburg hätte sich eine deutlichere Entscheidung gewünscht. Ein Neuanfang könne nur mit einem anderen Bischof beginnen.
Neues Vertrauen muss wachsen, wie das wachsen soll mit dem Bischof. Das weiß ich nicht.
Erleichtert äußerte sich dagegen der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Robert Zollitsch. Schriftlich lässt er mitteilen. Mit der heutigen Entscheidung des Heiligen Stuhls wird ein Raum eröffnet, um in dieser Situation zur inneren Ruhe zurückzufinden und eine neue Gesprächsbasis zu schaffen. Ähnlich sehen es andere Vertreter der katholischen Kirche in Deutschland.
Es ist wichtig, dass die Fakten sauber vorliegen, denn sonst hat man ewig Verschwörungstheorien, weil die theologische Richtung nicht passt, weil jemand anderer einflussreicher war. Das vergiftet die Atmosphäre. So kann auch in der Diözese Limburg kein neuer Anfang gelingen. Und es ist auch wichtig für die katholische Kirche in Deutschland.
Meine Skepsis bleibt, was das Vertrauen angeht. Das ist ja massiv verloren gegangen und zerrüttet in Limburg. Aber ich glaube, es gibt ein Stück Entspannung. Darum geht es ja.
Geduld ist in Limburg also weiter gefragt. Ein wirklicher Neuanfang noch nicht in Sicht.
Die Spähaktivitäten der US-Geheimdienste sorgen international für immer mehr Verwerfungen, jetzt auch zwischen Deutschland und den USA, wie am Abend bekannt wurde. Es gibt Hinweise darauf, dass das Handy von Kanzlerin Merkel möglicherweise über Jahre Zielobjekt der amerikanischen Dienste war. Dazu jetzt direkt aus Berlin der Leiter unseres Hauptstadtstudios, Ulrich Deppendorf.
Die Bundesregierung nimmt diesen Verdacht sehr ernst. Die Kanzlerin hat darüber heute mit US-Präsident Obama telefoniert. da das Bundeskanzleramt nach einer Überprüfung durch deutsche Sicherheitsbehörden den Verdacht wohl für ausreichend angesehen hat, um von der US-Regierung Auskünfte zu erhalten. Die Kanzlerin hat ihre Missbilligung ausgesprochen und verlangte in dem Telefonat Aufklärung vom US-Präsidenten. Das bestätigte heute Abend der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Seibert, gegenüber der ARD. Die Kanzlerin habe auch die Erwartung geäußert, dass die US-Behörden nun Aufklärung über den möglichen Gesamtumfang solcher Abhörpraktiken geben. Vor Monaten habe man schon entsprechende Fragen gestellt. Heute Nachmittag hat Kanzleramtsminister Pofalla schon den Vorsitzenden des Parlamentarischen Kontrollgremiums für Geheimdienste über den Vorgang informiert. Thomas Oppermann hat sich vor wenigen Minuten geäußert.
Sollte dieser Vorwurf zutreffen, wäre das ein schwerer Vertrauensbruch. Und deshalb muss das ganz schnell und umfassend aufgeklärt werden.
Präsident Obama, so das Weiße Haus gerade eben, habe der Kanzlerin aber versichert, ihre Kommunikation sei nicht überwacht worden und werde nicht überwacht. Die NSA-Affäre scheint dennoch vielleicht zurückzukehren ins politische Berlin und damit zurück zu Thorsten Schröder.
Zuvor hatte bereits das Europaparlament Konsequenzen wegen der NSA-Affäre gefordert. Die Abgeordneten verlangten, das sogenannte SWIFT-Abkommen auf Eis zu legen. Der Vertrag erlaubt US-Terrorfahndern den Zugriff auf Kontobewegungen von Verdächtigen in der EU unter strengen Auflagen. Es besteht aber der Verdacht, dass die NSA sich heimlich Zugang verschafft hat. Massive Vorwürfe wegen US-Aktivitäten kommen unter anderem auch aus Frankreich und Mexiko.
Geheimdienste wie die amerikanische NSA schweigen für gewöhnlich, wenn es um ihre Arbeit geht. Aber mittlerweile haben viele Staaten Gesprächsbedarf. Die Dokumente von Edward Snowden sorgen für immer neue Vorwürfe. Beispiel Mexiko. Wurde im E-Mail-Konto des früheren Präsidenten geschnüffelt? Mexikos Präsident hat Anweisungen gegeben, eine Untersuchung zu starten, sagt der Innenminister. Die bisherigen Erklärungen aus Washington offenbar unzulänglich. Auch das EU-Parlament sieht Handlungsbedarf und stimmt in Straßburg für eine Aussetzung des sogenannten SWIFT-Abkommens. Das regelt die Übermittlung von europäischen Bankdaten an die USA. Dadurch sollen eigentlich Geldströme von Terroristen aufgedeckt werden. Im Raum steht der Vorwurf, die NSA habe sich auch für andere Zwecke Zugriff verschafft.
Das Aussetzen des Abkommens wäre ein klares Signal, dass die USA sich bewegen müssen, dass sie klare Beweise bringen müssen. Anders werden wir das nicht bekommen.
Die heutige Resolution des Parlaments hat keine bindende Wirkung. Sie soll aber eine Botschaft sein an die EU-Mitgliedstaaten, die sich hier morgen in Brüssel zum Gipfel treffen. Ohne deren Zustimmung kann das SWIFT-Abkommen nicht ausgesetzt werden.
Einen Monat nach der Bundestagswahl sind CDU, CSU und SPD in Koalitionsverhandlungen eingestiegen. 75 Politiker saßen am Tisch, als heute in nur 1,5 Stunden der Fahrplan für die Detailarbeit abgestimmt wurde. Wichtige Inhalte eines schwarz-roten Regierungsprogramms sollen in Arbeitsgruppen ausgehandelt werden. Parallel wird aber auch in großer Runde getagt. Binnen 4 Wochen, so die Erwartung der Parteien, soll der Koalitionsvertrag ausgehandelt sein.
Der SPD-Chef erscheint kurz vor Beginn und wird vom CDU-Generalsekretär persönlich begrüßt. Es ist eine große Runde, die zum Auftakt der Koalitionsgespräche zusammenkommt. Ehemalige Minister, amtierende Ministerpräsidenten, manche ungewohnt schweigsam, andere wiederholen Altbekanntes.
Am Ende könnten Koalitionsverhandlungen ganz einfach sein. Keine Steuererhöhungen, dafür Mütterrente und Pkw-Maut für Ausländer. Das wäre gut für Deutschland. Da können wir schnell fertig werden.
Die Zeit, wo wir im Keller sitzen und uns wie Bolle freuen, dass wir den Reichen was wegnehmen, die ist auch bei uns vorbei. Sonst geht es darum, dass wir Dinge verbessern, für die ist man meistens Geld benötigt. Und darüber werden wir uns mit Unions unterhalten haben.
Die CDU musste umbauen, um alle 75 Koalitionsverhandler unterzubringen. Die große Runde hat heute vor allem Organisatorisches geklärt. Sachthemen werden zunächst in Arbeitsgruppen verhandelt.
Wenn wir jetzt in 12 Arbeitsgruppen, in 4 Unterarbeitsgruppen an die inhaltliche Arbeit zu einzelnen Punkten gehen, da wird es auch harte Kontroversen geben, da werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede sichtbar werden.
Zum Auftakt betonen alle den Willen zum Erfolg.
Der Start war heute. Es ist viel zu tun und wir packen das jetzt gemeinsam an.
Nun kommt es auf die Arbeitsgruppen an. Sie müssen strittige Themen wie Mindestlohn und Maut auf das Machbare hin prüfen. Erst wenn es wirklich stockt, wollen die Parteichefs eingreifen. Eins steht seit heute, der Fahrplan. Geht alles glatt, könnte die Große Koalition bis Weihnachten stehen.
Die alte Bundesregierung, die nur noch geschäftsführend amtiert, verabschiedet sich mit einer optimistischen Konjunkturprognose. Bundeswirtschaftsminister Rösler stellte die Zahlen heute vor. Danach erwartet die Regierung für 2013 zwar nur ein Wachstum von 0,5%, für 2014 aber deutlich mehr, und zwar 1,7%. Rösler rechnet außerdem damit, dass die Einkommen spürbar steigen. Tragende Säule des Wachstums sei die gute Binnenkonjunktur.
Gestern wurde er als Minister entlassen, nun ist er nur noch geschäftsführend im Amt. Noch einmal tritt Philipp Rösler vor die Hauptstadtpresse mit einer positiven Prognose. Im nächsten Jahr soll es eine Rekordbeschäftigung geben, 42 Millionen Deutsche in Lohn und Brot.
Die jetzige Bundesregierung hinterlässt wirtschaftspolitisch ein gut bestelltes Feld. Es bleibt zu hoffen, dass die künftige Bundesregierung daran anknüpft.
Doch Rösler schwant Böses, nämlich, dass Union und SPD den Sparkurs verlassen, einen gesetzlichen Mindestlohn einführen und flexible Beschäftigungsformen wie Zeit- und Leiharbeit zurückdrängen.
Wer diese beschneidet und zurück zu einem starren Arbeitsmarkt will, muss wissen, das kostet Jobs.
Aber noch stehen die Zeichen auf Wachstum. Das müsste, so fordert die Linkspartei, dafür genutzt werden, die Arbeitslosigkeit weiter zu senken, etwa durch staatliche Programme.
Wir haben weiterhin über 3 Millionen Arbeitslose. Das ist überhaupt kein Grund, etwa die Hände in den Schoß zu legen. Nein, wir müssen gerade bei denjenigen, die etwas schwieriger in Vollzeitarbeit kommen können, mehr arbeitsmarktpolitisch tun.
Einen Job muss nur noch Rösler suchen, spätestens wenn sein Nachfolger feststeht. Bis dahin will er sich aufs Repräsentieren beschränken.
Politische Entscheidungen werden von mir nicht mehr getroffen.
Fragen zu seiner beruflichen Zukunft blockte der gelernte Arzt ab, genau wie Fragen dazu, warum die guten Wirtschaftsdaten ihm und seiner Partei so wenig genützt haben.
Die Europäische Zentralbank will in den kommenden Monaten prüfen, wie krisenfest die Großbanken in der EU-Zone sind. Ende nächsten Jahres übernimmt sie die Aufsicht über diese Banken und will bis dahin Transparenz schaffen, wie EZB-Präsident Draghi heute sagte. Bei 128 Geldinstituten werden die Bilanzen kontrolliert. Außerdem müssen sie sich einem sogenannten Stresstest unterziehen. In Deutschland gehören dazu unter anderem die Deutsche und die Commerzbank, mehrere Landesbanken, die DZ-Bank, die Hamburger Sparkasse sowie die Wüstenrot- und Württembergische AG. Wichtige Fragen und Antworten rund um den Bankencheck der EZB finden Sie auf tagesschau.de. Das griechische Parlament dreht der Neonazi-Partei Goldene Morgenröte den Geldhahn zu. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte jetzt für eine Gesetzesänderung. Danach verlieren Parteien den Anspruch auf staatliche Mittel, wenn sie als kriminelle oder terroristische Vereinigung belangt werden. Nach der Ermordung eines linksgerichteten Musikers durch Anhänger der Neonazis waren in Athen mehrere Parteimitglieder verhaftet worden.
In Ungarn sind zehntausende Menschen sowohl für als auch gegen die rechtskonservative Regierung auf die Straßen gegangen. Ministerpräsident Orbán sagte vor seinen Befürwortern, die Regierung habe alle Konflikte gewonnen. Seit Monaten steht Ungarn innerhalb der Europäischen Union in der Kritik, unter anderem wegen umstrittener Neuregelungen bei Medien und innerhalb der Justiz. Auf der Gegendemonstration warf die Opposition der Regierung diktatorische Methoden vor.
In der Affäre um einen Steuerdeal gerät die Kieler Oberbürgermeisterin Gaschke weiter unter Druck. Die Kommunalaufsicht von Schleswig-Holstein hat den Steuernachlass für einen Arzt für rechtswidrig erklärt. Gaschke hatte dem Mann Zinsen und Säumniszuschläge in Millionenhöhe erlassen. Im Gegenzug sollte er seine Steuerschuld begleichen.
Die Vorwürfe gegen sie werden immer massiver. Kiels Oberbürgermeisterin Susanne Gaschke. Im Juni hatte sie einem Augenarzt 3,7 Millionen Euro Zinsen und Säumniszuschläge erlassen, per Eilentscheid. Dafür soll der Arzt 4,1 Millionen Euro Gewerbesteuern nachzahlen. Die Kommunalaufsicht hat den Steuerdeal geprüft. Das Ergebnis heute, er ist durchweg rechtswidrig.
Aus der Akte kann nicht substanziert und schlüssig nachvollziehbar entnommen werden, welche rechtlichen Überlegungen die Landeshauptstadt Kiel zu diesem Fall überhaupt angestellt hat, wie sie die einzelnen Gesichtspunkte bewertet und abgewogen hat.
Der Innenminister sagte, jetzt sei die Stadt am Zug. Sie müsse den Steuerdeal zurücknehmen.
Wenn man ein Actus Contrarius macht, nämlich das wieder aufzuheben, was man zugesagt hat, dann kann es auch sein, dass der Steuerschuldner sich dagegen wehrt. Und dann muss man natürlich prüfen, welche Erfolgsaussichten haben wir.
Die Kommunalaufsicht hat ein disziplinarrechtliches Verfahren gegen die Kieler Oberbürgermeisterin eingeleitet. Das könnte im Extremfall zur Amtsenthebung führen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Untreue in einem besonders schweren Fall.
Ich erwarte jetzt von der Oberbürgermeisterin, dass sie unverzüglich zurücktritt, auch nicht auf ein Abwahlverfahren oder Sonstiges wartet, um sich gegebenenfalls noch Pensionsansprüche zu sichern.
Gaschke will sich erst in der kommenden Woche äußern. Derzeit ist sie noch krankgeschrieben. Die Opposition in der Kieler Ratsversammlung hat bereits ihre Abwahl beantragt.
Die britischen Royals haben heute mit einer Familienfeier für Aufsehen gesorgt. George, das erste Kind von Prinz William und Herzogin Kate, wurde getauft. Bilder des kleinen Prinzen gingen dabei das erste Mal seit seiner Geburt vor 3 Monaten wieder um die Welt. Gefilmt werden durfte jedoch nur vor der Kapelle. Bei der eigentlichen Zeremonie war die Öffentlichkeit nicht erwünscht. Und hier die Lottozahlen. 7, 16, 21, 23, 26, 33, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 24. Oktober.
Dank eines Hochs beruhigt sich das Wetter morgen wieder. In einigen Regionen setzt sich sogar die Sonne für längere Zeit durch. Dazu macht sich wieder warme Luft auf den Weg zu uns. In der Nacht regnet es im Südosten, stellenweise treten noch Schauer auf, gebietsweise klart es aber auch auf, örtlich bildet sich Nebel. Am Tag mal Sonne mal Wolken, am Vormittag nieselt es am ehesten noch in der Mitte, später dann längere freundliche Abschnitte und es bleibt meist trocken. In der Nacht an den Küsten noch stürmische Böen, am Tag im Süden schwacher Wind, im Norden weht er mäßig, an der See stark böig. In der Nacht 14 Grad in Sachsen, 7 Grad an der oberen Donau. Am Tag 13 Grad in Nordfriesland und 20 Grad im Breisgau. Am Freitag regnet es ab und zu im Norden und Westen, im Süden und Südosten ist es meist freundlich. Am Samstag Sonne, Wolken, mancherorts Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Im Norden und Westen viel Wind, im Südosten ist es freundlich. Am Sonntag regnet es verbreitet, der Wind nimmt zu.
Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr mit den Tagesthemen. Karin Mioska versorgt Sie mit den neuesten Informationen rund um das Kanzlerin-Handy. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie weit die Olympiaspielstätten in Sotschi gediehen sind. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.